Spätestens ab dem Zeitpunkt, als ich dann 2015 Mama geworden bin, war mir natürlich klar und bewusst, es ist eine ziemliche Gratwanderung. Weil wenn du alleine in so einer Praxis bist und noch dazu die Zahnärztin bist, das hängt ja alles an dir. Wenn ich nicht am Stuhl stehe, verdiene ich kein Geld. Ist einfach so. Ich kann nicht Homeoffice machen oder irgendwas. Das heißt, 2015 kam mein Kind auf die Welt und ich war bis fast zum Schluss, toi, 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 mir ging's gut, mit dickem Bauch am Stuhl gestanden, hatte dann eine kurze Zeit einen Assistenten mit drinnen, aber war eigentlich ab dem Punkt ziemlich zerrissen zwischen diesen, ich bin für alle da, aber weder für mein Kind noch für mich.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, und ich habe wieder einen ganz, ganz lieben Gast. Heute darf ich Dr. Veronika Walldörfer begrüßen. Hallo, hallo liebe Froni.
Hallo liebe Claudia, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wirklich schon sehr.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde das auch immer spannend. Wenn ich mal mit so Ärzte oder sowas habe, ja, weil für viele ist ja der Arztberuf sozusagen die Erfüllung aller beruflichen Weihen, ja, und dass es dann tatsächlich auch Ärzte gibt, die dann noch einmal irgendwas ändern oder so, das konnte ich schon in meiner Masterarbeit mit einem, habe ich ein Interview gehabt mit einer Ärztin, die die Karriere komplett gewechselt hat. Und das finde ich urspannend. Das ist ja etwas, was in der Vorstellung vieler Menschen überhaupt nicht möglich ist. Ja. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz besonders auf unser Gespräch heute. Und magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Selbstverständlich gerne. Also du hast schon gesagt, offiziell Dr. Veronika Walter, aber für mich einfach Froni, weil ich ein Mensch bin, der trotzdem, dass ich Zahnärztin bin, wirklich sehr nahbar ist und das auch wichtig findet. Wer bin ich, wo komme ich her? Ich bin mittlerweile, jetzt muss ich kurz überlegen, 46 Jahre alt und komme ursprünglich aus Regensburg, aus dem wunderschönen Bayern, bin dort geboren, habe dort Zahnmedizin studiert und habe dort 10 Jahre lang meine eigene Zahnarztpraxis gehabt. Sehr stark, immer mit Schwerpunkt drauf, Zähne zu erhalten, sprich sehr prophylaxelastig. Uns hat dann das Leben 2020 nach Kärnten verschlagen, das heißt, wir wohnen seit 2020 am wunderschönen Wörthersee in Klagenfurt. Bin weiterhin Zahnärztin, aber habe meine Praxis dann verkauft, nach viel Überlegen, ob ich es denn machen soll oder nicht. Und bin jetzt hier, das werden wir wahrscheinlich noch erläutern im Podcast, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs und mein Leben ist dadurch extrem bereichert worden und auch sehr bunt geworden, sozusagen einmal den Karriereknick zu machen und die eigene Selbstständigkeit aufzugeben. Und abgesehen von der Zahnärztin bin ich Mama von einer 11-Jährigen, bin verheiratet hier ohne Haustiere, nur du hast Katzen, wir haben keine, aber wir genießen das Leben in Kärnten wirklich sehr.
Ja, super. Sehr, sehr schön zusammengefasst und wir werden das eh noch ein bisschen genauer besprechen, aber zuerst die erste Frage, wie immer, kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Das kommt natürlich darauf an, wann als Kind.
Ja, fang mal mit deiner ersten Erinnerung an.
Man hat ja als Kind immer so Vorstellungen. Also ich glaube, eines der ersten Dinge, was ich machen wollte, war Balletttänzerin.
Okay.
Weil ich als Kind auch Ballett getanzt habe. Und dann, also wenn es auf die Zahnmedizin hinausläuft, nein, das war nie mein Gedanke als Kind. Eher noch die Tierärztin. Mhm. Aber ansonsten, ich war immer so ein bisschen im Sportbereich, was ich eigentlich machen wollte. Und da war gesagt Ballett ganz am Anfang.
Also sportliche Karriere hast du angedacht. Und für welche Sportart?
Oh, da hatte ich gar keine genauen Vorstellungen. Ich bin jemand, ich mag sehr viele Dinge. Also ich bin eher gelangweilt, wenn es immer das Gleiche ist. Aber grundsätzlich alles, was Bewegung ist. Ne? Ich war, wie gesagt, Ballett, Kinderturnen, dann Leichtathletik ein bisschen. Ich bin jemand, der viel Radfahrt, Inlineskaten. Also ich hatte keine genaue Vorstellung, aber es war irgendwas im Bewegungsbereich auf jeden Fall.
Okay, in Bewegung sein oder in Bewegung bringen, je nachdem, schauen wir halt einmal, wie es
Genau.
weitergeht. Genau. Also, wie ist dann eigentlich so deine Schullaufbahn verlaufen? Was hast du gemacht für eine Schule?
Eigentlich total klassisch. Ne? Also wenn man es jetzt betrachtet, jetzt hat man ja ganz viele Möglichkeiten. Ich bin ganz klassisch auf die Grundschule gegangen, die sozusagen um die Ecke war. Dann war ich am humanistischen Gymnasium, noch ganz klassisch mit Latein, auch mit Latein-Leistungskurs und Latein-Abitur und hatte da auch Biologie. Das heißt, schon ein bisschen dieses, ja, Mensch und Medizin war schon ein bisschen mit dabei. Und habe dann aber nach dem Abitur erstmal entschieden, ich mache gar nichts. Ich war dann erstmal unterwegs und habe dann was völlig anderes gemacht als die Zahnmedizin. Ich habe nämlich erstmal eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht.
Hast du mit 18 oder nach dem Abitur überhaupt eine Idee gehabt, was du machen möchtest? Oder warst du so ein bisschen orientierungslos?
Richtig. Ich bin sozusagen vorgeprägt, mein Papa ist oder war auch Zahnarzt. Das heißt, jeder hat fast erwartet von mir, dass ich Zahnmedizin studiere. Interesse war schon da, handwerklich geschickt bin oder war ich auch schon immer, aber ich wollte es damals gar nicht. Also ich war schon in gewisser Weise lost, ja, richtig. So wie viele, glaube ich.
Ja. Ja, naja, und wenn es auch schon so konkrete Erwartungen gibt, die man nicht erfüllen möchte, dann muss man halt ganz was anderes machen. Wie bist du dann auf Mediendesign gekommen?
Ganz ehrlich, das war eher so dem geschuldet, weil es sich damals ergeben hat. Das war so in Anführungszeichen. Noch dazu konnte ich damals nach München gehen. Das war natürlich auch cool, weggehen von zu Hause. Und so ein bisschen dieses Gestalterische fand ich schon ganz interessant. Ich muss aber sagen, ich habe dann in den 3 Jahren gemerkt, dass es gar nicht das meine ist. Vor allem dieses nur am Computer sitzen und so dieses, jetzt muss ich kreativ sein, jetzt muss ich was machen. Nein. Also das war für mich wichtig, für mich selber festzustellen, das ist nicht mein Weg.
Ja, Kreativität auf Knopfdruck ist schwierig.
Genau, war ich gar nicht. Das hat mich voll gestresst, wirklich.
Ja.
War nicht meine.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also es ist, ich bin auch ein kreativer Mensch, aber ich muss vorher ein Bild im Kopf haben, was ich machen will, dann tue ich das. Ja, aber ich kann jetzt, wenn ich das Bild nicht habe, kann ich nichts machen, gell? Also
nee. Ich glaube, da brauchst du auch diese volle künstlerische Ader dafür. Also mein Schwiegerpapa ist so ein extrem cooler Künstler und der hat genau dieses, was du sagst, ein Bild im Kopf und dann entsteht das aber auch. Kann ich nicht.
Okay, also hast du das fertig gemacht mit ihrem Design?
Ja, das habe ich schon gemacht. Das waren insgesamt 3 Jahre, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt angefangen, dann war erst ein Zwischenabschluss und ich habe gesagt, komm, jetzt mache ich diese IHK-Prüfung noch, damit ich es fix fertig habe. Was auch immer danach kommt. Ja, das war mir wichtig.
Ja, super, sehr gut. Brav durchgehalten. Und dann, nach dem Abschluss, wie ist der dann gegangen? Weil damit warst du nicht glücklich.
Nee, und es war schon in diesem letzten Jahr, wo sozusagen diese praktische Tätigkeit dabei war, um eben dann den offiziellen Abschluss zu kriegen, war schon dann der Gedanke von mir selber einfach, vielleicht ist doch Zahnmedizin was für mich. Hab dann wirklich viel überlegt, auch viel natürlich mit engen Freunden gesprochen und hab wirklich in dem Jahr für mich entschieden, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt mache ich das. Jetzt möchte ich es auch wirklich. Und dann bin ich eben zurück von München nach Regensburg, sprich in die Heimatstadt und hab dort 2004 war das damals angefangen zu studieren.
Ja, also da sieht man, dass es wichtiger ist, dass die Motivation von innen kommt. Ne?
Richtig, genau, dass man es einfach selber möchte, ganz genau. Weil ich meine, ein Studium ist ein Studium und auch ein Zahnmedizinstudium ist, wie vieles andere auch, teils echt hardcore. Du musst es dann wirklich wollen, sonst ziehst du es nicht durch.
Mhm. Genau. Und du warst ja auch eine sehr leistungsorientierte Studentin, du hast geschrieben, 1,1 war deine Note oder deine Abschlussnote oder so.
Ganz genau.
Sehr also
ich war schon immer so, wobei, wenn ich jetzt hinten nach so überlege, weil danach ist mir immer schlauer, hätte ich mir sicher ein schöneres Studentenleben gönnen können. Aber mein Gedanke war so dieses, hey, ich habe schon was gemacht, ich bin in Anführungszeichen nicht mehr die Jüngste. Mir fehlen sozusagen 4 Jahre schon vorher und es war mir wichtig. Es war, glaube ich, für mich wichtig, es wirklich durchzuziehen in der Regelstudienzeit. Aber auch dieses, vielleicht mich selber auch herauszufordern. Was kann ich, was kann ich nicht? Gelernt habe ich mich schon immer leicht, muss ich sagen. Aber es war schon teilweise nicht. Ja, schwer.
Ja. Wie ist das, wenn man dann sozusagen noch den Papa im Rücken hat? Ist das anspornend oder blockierend?
Sowohl als auch. Also mein Papa hatte eine Zahnarztpraxis zu der Zeit, was für mich sehr positiv war. Ich habe viele Patienten von ihm bekommen, weil da ist ja immer Mangelware im Studium. Er konnte mir natürlich mit vielen Dingen helfen, aber er war natürlich vom Herangehen her völlig anders als ich. Also das heißt, es war schon teilweise auch überfordernd oder vielmehr dieses, jetzt soll ich das erfüllen, will es aber eigentlich gar nicht, so wie es er praktisch macht.
Also ihr habt ja sozusagen so einen kleinen Generationenkonflikt auch miteinander gehabt, oder?
Ja, schon. Ja, definitiv. Man ist klar, muss überlegen, er war gut 30 Jahre vorher. Wobei, ganz ehrlich, vom Studium her muss man sagen, glaube ich,
hat sich nicht viel geändert.
Na, also von dem, was da echt heißt, abgeht, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, denkt man sich echt so, okay, das glaube ich, wird sich nie ändern. Von gewissen Herangehensweisen. Aber ansonsten natürlich anders im Denken. Klar, du bist dann moderner unterwegs, du lernst neue Materialien kennen, neue Herangehensweisen an Technik, Digitalisierung und da ist halt vielfach auch nicht mehr mitgekommen, was völlig okay ist. Aber natürlich, klar, kommt es dann zu Reibereien einfach auch, ja.
Und als du dann abgeschlossen hast, hast du dann mal als Assistenzärztin angefangen in der Praxis.
Genau, das muss, also was muss relativ, sagen wir mal so, wenn du dich später kassenmäßig niederlassen möchtest in Deutschland, musst du 2 Jahre lang Assistenzärztin sein, das heißt in nicht selbstständiger Tätigkeit arbeiten, um dann eben die Zulassung zu bekommen. Und das habe ich gemacht und da waren wir damals 2 Jahre lang in Mittelfranken, haben in Abenberg gewohnt und ich habe in Weißenburg gearbeitet und hatte echt tolle Chefs, muss ich sagen, habe da sehr viel gelernt in den 2 Jahren.
Ja, das ist auch wichtig, oder? Dass man da wirklich auch in der Praxis, in die Praxis etwas eintauchen kann. Ja.
Das ist für uns Zahnärzte das A und O. Mein Studium bei uns teilt sich ja auf in diesen vorklinischen Part, wo halt die Medizin, Biochemie, alles das so dabei ist, was halt die Basic ist. Und im klinischen Part bist du am Patienten. Aber natürlich, du machst nicht gar so viel. Ne? Das dauert alles Ewigkeiten. Du musst jeden Schritt herzeigen. Dann wartest teilweise Ewigkeiten, bis der Assistenten wiederkommt. Also du machst nicht gar so viel. Deswegen braucht es die 2 Jahre wirklich, dass man dich aber auch lässt. Ne? Also, dass du wirklich Chefs hast, die dich zwar begleiten, aber du musst einfach tun. Es ist so. Im Grunde wirst du ins kalte Wasser geschmissen, wie viele andere Mediziner auch. Aber du hast immer ein Backup im Rücken, was du fragen kannst. Und das hat aber extrem viel geholfen, einfach weiterzukommen. Sich auch zu trauen.
Ja.
Auch wenn man am Anfang angeschaut, wenn es ins Zimmer kommt, dann kam ganz oft die Frage am Anfang, und wann kommt jetzt der Herr Doktor? Ich bin nicht die Assistentin, ich behandle sie heute. Ich schaue vielleicht ein bisschen jung aus, aber ich bin schon da. Ja.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das auch manchmal so. Also weniger wegen Herr Doktor, aber wenn so ein Arzt oder Ärztin sehr jung ausschaut, dann denke ich mir, darf die überhaupt schon da sein? Ja,
aber ja, es natürlich. Ist so,
ja. Ich meine, ja, wir werden ja auch alle älter, also klar, es muss ja auch was nachkommen, ne?
Ist das wirklich so? Und natürlich, je nachdem, wenn du am Stuhl sitzen hast, der Altersgap sozusagen ist manchmal auch relativ groß. Und wenn ich mich an mich selber denke, klar, hat man auch den Gedanken so ein bisschen, kann er oder sie was, ne? Ohne das ist negativ zu sagen, aber natürlich einen gewissen Erfahrungswert. Du vertraust ja deine Gesundheit der Person an. Egal in welchem Metier es ist.
Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon mal ein ganz wichtiger Schritt, ne? Also wie schaffst du Vertrauen zu deinen Patienten und Patientinnen?
Ganz ehrlich, durch meine Art und Weise. Also so wie ich jetzt hier bin, so bin ich wirklich auch in der Praxis. Also mir ist es immer wichtig, echt auf Augenhöhe zu sein. Mir ist ein Gespräch extrem wichtig. Eigentlich das, wofür wir sozusagen nie Zeit haben, auch wenn man es mal vom Kostensatz her sieht, eigentlich keine Zeit haben dürfen. Aber es ist so wichtig, gerade bei uns Zahnärzten, du musst erklären. Also ich möchte erklären. Ich möchte Röntgenbild erklären, ich möchte den Patienten sehen, ich möchte ihm verständlich erklären, was tue ich. Weil der liegt am Stuhl so und kriegt ja nichts mit. Das heißt, es ist dieses Persönliche und dieses Nahbare extrem wichtig in meinem Beruf.
Ja, das finde ich auch. Und finde ich immer toll, wenn es Ärzte gibt, die das so machen. Es ist nicht überall selbstverständlich. Ja.
Ist es nicht. Und ich meine, ich bin auch in meinem Leben schon bei vielen Ärzten gewesen. Und es ist für mich das Furchtbarste gewesen, wenn du reinkommst und du wirst im Grunde einfach abgefertigt. geht für mich überhaupt gar nicht. Das ist einfach, der Arztberuf ist Empathie. Und es ist, wie man so schön sagt, auch eine Art Berufung, die man macht. Und dann gehört das für mich definitiv mit dazu.
Also, und du hast dann deine eigene Praxis gehabt. Relativ lang auch, gell?
Genau, also es war die Praxis meines Papas, die ich übernommen habe, wo ja auch jeder meinte, das ist das Beste, was einem passieren kann. Aber es waren sehr viele Struggles mit dabei. Ja. Gut, irgendwann hat er aufgehört, altersmäßig, dann habe ich einfach weitergemacht und war dann eben knapp 10 Jahre dann wirklich alleine. Also die Praxis war auch nicht so groß, als dass man da zu zweit, zu dritt hätte arbeiten können. Und noch dazu habe ich ein sehr enges, sehr hochwertiges Arbeitsfeld gehabt, sehr spezialisiert, wo du auch nicht sagen kannst, dass was macht jeder oder der Patient kann zu irgendjemandem gehen. Bei mir wollten die schon gewisse Leistungen einfach haben.
Und was hat dich dann dazu gebracht, deine Praxis aufzugeben und woanders hinzuziehen? Erzähl mal ein paar Details, bitte.
Spätestens ab dem Zeitpunkt, als ich dann 2015 Mama geworden bin, war mir natürlich klar und bewusst, es ist eine ziemliche Gratwanderung. Weil wenn du alleine in so einer Praxis bist und noch dazu die Zahnärztin bist, das hängt ja alles an dir. Wenn ich nicht am Stuhl stehe, verdiene ich kein Geld. Ist einfach so. Ich kann nicht Homeoffice machen oder irgendwas. Das heißt, 2015 kam mein Kind auf die Welt und ich war bis fast zum Schluss, toi, 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 mir ging's gut, mit dickem Bauch am Stuhl gestanden, hatte dann eine kurze Zeit einen Assistenten mit drinnen, aber war eigentlich ab dem Punkt ziemlich zerrissen zwischen diesen, ich bin für alle da, aber weder für mein Kind noch für mich. Also ich habe das große Glück, meine Eltern wohnten in der gleichen Stadt, wir hatten auch ein Au-pair. Das heißt, ich musste mir keine Sorgen machen, dass mein Kind gut versorgt ist, aber es war eher ich, wenn man dachte, will ich das wirklich mein Leben lang, nie da zu sein, zwar allen Menschen zu helfen, aber eben der Rest bleibt auf der Strecke. Und da kamen schon die ersten Gedanken, dieses, hey, ich weiß nicht, ob die Selbstständigkeit so wirklich dauerhaft mein Thema ist. Genau.
Das ist ja, würde ich sagen, für viele Selbstständige oft einmal ein Thema. Sie machen sich vielleicht selbstständig, weil sie sich vorstellen, dass sie das leichter mit Kind und Familie und so weiter unter den Hut bringen können. Aber de facto ist es nicht immer so, oder?
Richtig. Zumal man auch sagen muss, man wird ja auch mit einer eigenen Praxis völlig ins kalte Wasser geschmissen. Also du kannst dann vielleicht auch eben nach der Assistenz und so weiter behandlungstechnisch sehr viel, aber wir lernen weder was über Personalführung, über BWL, über wie werde ich Unternehmerin, wie schreibe ich einen Businessplan. Das bringt uns ja keiner bei. Jetzt habe ich einen Mann, der ist Betriebswirt, der hat mir viel helfen können. Aber ansonsten ist dieser Alltag einer Selbstständigen, egal was es jetzt ist, ja geprägt durch so viel. Du bist am Patienten, dann hast du aber noch den ganzen Organisationszeug hinten dran, dann ist vielleicht wieder irgendwer krank, dann musst du Ersatz organisieren. Und das hat mich immer mehr müde gemacht. Auch die ganzen Auflagen, die dazu kamen von der Selbstständigkeit, von der Hygiene und so weiter, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich wirklich nur ständig irgendwo gefühlt auf Feuer löschen muss. Und dann restlich bleibt wenig Energie eigentlich dann übrig.
Ja, vor allem für die Tätigkeit, die Spaß macht, ne?
Richtig, genau. Und dann kommst heim nach einem 10-Stunden-Tag und hast ein kleines Kind. Dann will das Kind natürlich auch die Mama und du bist aber eigentlich völlig fertig. Du bist einfach kaputt. Du willst dir gerne mal eine Stunde auf die Couch legen und nichts tun, aber natürlich ist der kleine Zwerg da, der dich auch braucht. Ja. Und das ist schon für ihn eine Herausforderung. Ich kann immer nur für mich sprechen, aber für mich war dieser Gedanke immer mehr nah. Das ist nicht mein Leben dauerhaft.
Und hast du überlegt, generell, also abgesehen von selbstständig angestellt, aus dem Beruf auszusteigen? War das eine Überlegung?
Na, ganz nie. Also natürlich habe ich überlegt, ob es was komplett anderes gäbe, hätte aber heißt, ich hätte nochmal irgendwas komplett neu von Anfang an machen müssen. Das heißt, nein, komplett aussteigen nicht, aber natürlich immer der Versuch zu überlegen, was kann ich denn eigentlich sonst noch als Zahnärztin? Und das ist schon so ein Switch, den du im Kopf kriegen musst, weil für mich war einfach klar, eine Zahnärztin steht immer am Stuhl und arbeitet dort. Die kann nichts anderes machen. Mittlerweile weiß ich ja, dass es was anderes gibt. Aber damals war ich eben noch nicht so weit. Aber ganz aufgeben, nö, möchte ich auch jetzt nicht. Ich mache dafür meinen Beruf einfach zu gerne.
Also euch hat es dann nach Klagenfurt verschlagen, ne?
Genau.
Genau. Und dort bist du jetzt tätig, angestellt, ne? Angestellt
Bei
in
der
einer
Gesundheitskasse,
Nahtpraxis.
ganz genau richtig. Also Österreich ist ein bisschen anders als Deutschland. Das heißt, du kannst dich hier in einer normalen Praxis nicht anstellen lassen. Da bist du immer selbstständig tätig. Und ich bin eben hier bei einem großen Versicherungsträger tätig. Ähnlich so, kannst du sagen, medizinisches Versorgungszentrum. War aber von Anfang an für mich auch klar, nachdem ich praktisch ein ganzes Jahr ausgesetzt habe mit Umzug und allem, ich werde nicht mehr Vollzeit am Stuhl arbeiten. Das war mir bewusst und deswegen bin ich Teilzeit gerade hier angestellt. Genau. Das ist so mein, ich sage immer, Grundrauschen der Zahnmedizin, wo ich einfach auch viel helfen kann. Und dann kamen ja noch ein paar andere Dinge in mein Leben.
Genau, erzähl mal, was kam da noch in dein Leben?
Es sind eigentlich zwei Dinge, die dann so nach und nach gekommen sind. Also auf der einen Seite mal arbeite ich ja mit dem österreichischen Familienunternehmen zusammen, sprich bin im Network Marketing tätig. Das war seit September 2022. Was mir über eine Freundin eben den kompletten Switch im Kopf gegeben hat, genau was ich gesagt habe, ich kann was ganz anderes machen. Ich habe vor allem einen gewissen Background, warum mir Gesundheit wichtig ist, aus dem heraus, dass ich Medizinerin bin, aber auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, weil mir da auch viele Dinge passiert sind und dachte, okay, man könnte den Körper besser unterstützen. Und da vor allem zu merken, okay, dieses Ding da habe ich immer dabei und wenn ich Lust habe, arbeite ich damit was? Wenn nicht, dann halt nicht. Eine völlige, kannst du sagen, risikolose Selbstständigkeit. Und das war für mich so schön. Ich gehe da so drin auf. Taugt mir voll. Menschen zu helfen und gleichzeitig zu sagen, okay, kann auch am Strand arbeiten. Ich möchte. Brauche keinen Stuhl.
Genau. Damit unser Publikum klar hat, du darfst ruhig Namen nennen, was du da machst, weil sonst ist es so abstrakt, dass sich niemand was vorstellen kann.
Alles klar. Nee, wenn du sagst, ich darf, dann nenne ich es natürlich
ja,
auch.
Klar.
Also ich arbeite mit Ringana zusammen. Das ist ein österreichisches Familienunternehmen, was es jetzt 2026 seit 30 Jahren dann gibt. Und wir sind sozusagen, nennen wir es mal federführend, auf dem Gebiet, dass es die sogenannte frische Kosmetik gibt. Das heißt, unsere Produkte werden immer, wie der Name sagt, frisch produziert. Haben keine Konservierungsstoffe, nichts drin. Also egal, ob das das Gesichtspflege ist, eine Bodymilk ist, ein Fußbalsam, was auch immer. Und deswegen kann es nicht im Handel zu bekommen sein, weil da braucht es ja Mindesthaltbarkeitsdaten, sondern deshalb braucht es uns als Bindeglied, um eben einfach diese Produkte empfehlen zu dürfen. Und genau das tue ich. Und das eben, wie gesagt, jetzt seit gut 3, 3,5 Jahren. Habe dann einen relativ großen Kundenstamm mittlerweile, habe auch Partner, die mit mir gemeinsam arbeiten. Also dieses klassische passive Einkommen, was man vielfach ja kennt, aber auf eine wirklich komplett seriöse Art und Weise, weil da bin ich ja auch mit allem konfrontiert worden am Anfang, als ich angefangen habe, was ich denn da jetzt eigentlich mache, ob ich denn jetzt als Medizinerin irgendwie Stand verloren hätte. Ja, glaub nicht, was da alles gekommen ist.
Ja, ja. Kann man vorstellen, ja. Was macht man, oder was hast du gemacht, wenn solche Einwände gekommen sind?
Ganz am Anfang war ich völlig überfordert damit, weil ich mich auch selbst nicht so tief mit der Materie beschäftigt bin. Ich bin grundsätzlich ein Typ, ich entscheide vieles aus dem Bauch. Und wenn ich denke, das ist gut, dann mache ich es einfach. Ohne großartig wirklich manchmal nachzufragen, ob es wirklich so gut ist. Ich fühle das einfach. Und ich habe dann wirklich lernen müssen, mit diesen Einwänden umzugehen, aber einfach dadurch gelernt, dass ich mich informiert habe. Ich habe Bücher gelesen, Podcasts zum Thema gehört. Natürlich bin ich hier eingebettet in ein riesengroßes Team, die hier seit 15, 20, 30 Jahren mit dem Unternehmen arbeiten. Aber der größte Gamechanger war für mich, mir das Unternehmen anzuschauen. Und es ist ja nicht so weit weg von uns. Ich fahre gut 1,5 Stunden nach Hartberg oder vielmehr nach St. Johann in der Heide. Und wenn du dann dort stehst und das spürst und siehst und mit den Geschäftsführern dich unterhältst, das war das letzte bisschen, was mir das Vertrauen gegeben hat. Dass alles passt, was hier wirklich behauptet wird sozusagen.
Okay.
Genau.
Ja, sehr gut. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ja.
Absolut.
Und dann hat's ja noch, ist ja noch was dazugekommen, oder? Der ist ja nicht fad geworden.
Richtig, nein, ist es nicht. Also ich werde grundsätzlich nie fad. Wie gesagt, ich bin jemand, der echt sehr, sehr gerne aktiv ist. Und damals eben, als ich mit Ringana gestartet habe, haben alle gesagt, ich muss unbedingt auf Instagram. Also Gott, Instagram, kenne ich mich null aus. Ich war ein bisschen auf Facebook, aber na gut, macht mal einen Account und so weiter. Und dann stolpert man natürlich über verschiedenste Dinge drüber, verliert sich natürlich ganz oft auch in diesem Dschungel. Aber so bin ich durch der Algorithmus weiß es ja dann, durch diese ganzen Themen der ganzheitlichen Gesundheit, ganzheitliche Zahngesundheit und so weiter, irgendwann auf den Begriff der Dentosophie gekommen.
Okay, erklär mal, was ist das?
Genau. Dentosophie heißt mal ganz wörtlich übersetzt die Weisheit der Zähne und beschäftigt sich mit dem Thema Atmen, Schlucken und Kauen. Jetzt könnte man ja sagen, können wir ja eigentlich alle. Na, du kannst atmen, ich kann auch atmen. Wir sturz gerade runtergeschluckt, kannst du also auch. Und kauen tun wir ja auch jeden Tag. Aber, und das durfte ich selber dann lernen auf dieser Reise seit fast 2 Jahren, wir können es nicht richtig. Der größte Teil macht irgendwas falsch dabei oder hat irgendwas falsch implementiert, warum die Zunge nicht mehr richtig liegt, warum der Mund offen ist, Schnarchen durch den Mund atmen, auch schon bei Kindern. Und das hat so extreme auf die komplette Gesundheit. Mhm. Und das Thema hat mich extrem angefixt, als ich da eben vor gut 2 Jahren zum ersten Mal über Instagram drüber gestolpert bin. Und dachte mir so, oh mein Gott, das hat uns kein Mensch beigebracht. Atme ich überhaupt richtig? Und dann kommst du natürlich wieder und gehst in die Tiefe und liest Bücher. Und dann bin ich abschließend halt hergegangen und gesagt, okay, dann mache ich noch die Ausbildung drin.
Ja,
dass so ich da noch
langes Lernen, gell?
Ja, genau, immer wieder was Neues.
Ja. Okay, und welche Menschen kommen jetzt zu dir? Oder was haben die für ein Problem, wenn sie zu dir kommen?
Also wir teilen es mal auf in Kinder und Erwachsene. Bei den Kindern ist der Hauptfokus wirklich der, entweder Mundatmung oder aber dieses Thema Engstand im Kiefer. Also die Zähne haben keinen Platz, du hast irgendwie einen Vorbiss, die Zähne sind verschoben, weil wir eben, wenn wir nicht richtig atmen, schlucken und kauen, meistens eine falsche Zungenlage haben. Die Zunge liegt dann unten, nicht oben. Und wenn sie nicht oben ist, haben eigentlich die Kinder keine Chance, den Oberkiefer, den Gaumen auszuformen. Dann bleibt er eher schmal, dann haben wir vielleicht noch einen Schnulli am Anfang oder eine Flasche oder irgendwas. Und wenn da nichts in die Weite geht, dann können die Zähne gar keinen Platz haben. Das heißt, der Fokus bei den Kindern ist, Raum zu schaffen. Für die Zähne, für die Zahnstellung, wegzukommen von der Mundatmung, was ja auch oftmals diesen Teufelskreis hat, wir atmen durch den Mund, dann kommen die Polypen, die vergrößerten Mandeln, die Kinder sind ständig krank, haben HNO-Infekte, also Hals-Nasen-Ohreninfekte, Mittelohrentzündung, Paukenröhrchen, OPs, bla bla bla, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und das gesamte Wachstum damit einfach positiv zu unterstützen und halt Schäden auch vorzubeugen für später.
Mhm.
Genau, und die Erwachsenen haben meistens andere Themen. Da sind wir schon auch in der, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Zahnregulierung drinnen, aber ganz oft echt in dem, was uns alle betrifft heutzutage, Stressregulation.
Mhm.
Knirschen, Pressen, Kiefergelenksbeschwerden, bisschen zu Tinnitus, Hörsturz, Haltungsgeschichten, die alle da anfangen. Also ein bisschen anderer Fokus, vielmehr auch so ein bisschen noch auf die emotionale Geschichte, die wir auch in der Dentosophie sehr schön mit therapieren können.
Mhm. Und hast du auch Methoden für Angstpatienten, weil Zahnarzt ist ja für viele so Thema.
Also Methoden würde ich jetzt nicht sagen, wie vorher schon gesagt, es kommt echt immer darauf an, wie du echt auf einen Patienten zugehst, wie du dich gibst. Aber ich arbeite zum Beispiel auch sehr gerne mit ätherischen Ölen. Mhm. Also bei mir, wenn du in die Ordi, also Ordi-Ordination hast, in Österreich praktisch die Praxis, der Praxisraum, wenn du reinkommst, dann ist immer der sogenannte Diffuser an. Das heißt, es riecht schon mal immer gut, genauso wie wenn ich hier Dentosophie mache oder spezielle Öle, einfach Atemtechniken auch, um die Patienten runterzukriegen. Aber wie gesagt, gerade am Stuhl ist es echt viel mehr dieses, ich hole dich ab, wo du stehst, ich erkläre dir alles, ich bin einfach für dich da.
Mhm. Und hast du dann, hat sich die Tätigkeit im Bereich Dentosophie auch auf deine normale zahnärztliche Tätigkeit ausgewirkt?
Absolut. Also gerade als ich angefangen habe, mich wirklich einzulesen in das Thema, ich schaue den Patienten mittlerweile völlig anders an. Also die Lupe sieht nicht nur die Zähne jetzt und ob da irgendwas kaputt ist, sondern die Lupe kommt auch runter und dann schaue ich mir halt an, wie schaut der Patient überhaupt aus oder Kind, haben die Augenringe, weil die total unausgeschlafen sind, weil sie eben durch den Mund atmen. Oder wie schaut die Zunge aus? Wie ist das Lippenband? Wie beißt er zusammen? Wie ist die Haltung? Eher so oder eher nach hinten? Also der gesamte Blick verändert sich komplett auf den Patienten. Und spannenderweise, wenn ich Kinder am Stuhl habe, dann kann ich dir anhand von der Bisssituation sagen, wie das Kind charakterlich drauf ist.
Ah, interessant.
Mega spannend zu sehen.
Ja, okay.
Weil es gewisse Formen gibt, wo du genau weißt, eher das zurückhaltende Kind, dieses Kind, was sich nicht traut, oder das andere Kind, was so, hier bin ich. Ganz, ganz spannend. Und auch spannend, dann im dentosophischen Begleitungsjahr zu sehen, wie verändern sich die Kinder.
Ja. Ja, also das ist immer spannend, wenn man die Veränderung begleiten kann. Ja. Ja, und das mit dem Biss, das kann ich total nachvollziehen, weil im Profiling und auch im Gesicht lesen, gibt es ja einfach sehr, sehr viele Parameter sozusagen, wo du gewisse Dinge ablesen kannst. Ja, und nicht
auch
am Gebiss. Ja? Ja.
Absolut. Also wirklich, ich weiß nicht, ob du das Buch von James Nestor kennst, Breathe oder Atem auf Deutsch. Wenn nicht, unbedingt lesen, ist mega spannend. Und da geht er ja ganz arg auf das ein, wo wir sozusagen herkommen, wie haben unsere Schädel vorher ausgeschaut, wie haben sie sich im Laufe der Zeit entwickelt, warum sind manche, keine Ahnung, vielleicht in Stämmen, wo wir Richtung Afrika gehen, warum haben die kein Thema mit Zahnendständen? Weil die ganz anders leben, weil die anders essen, weil die anders kauen. Und da kann man, wie du sagst, so viel ablesen. Und eben, wie vorher schon gesagt, auch emotionale Themen echt schön ablesen. Die Zähne stehen auch abschließend für etwas und haben eine Verbindung zum Rest.
Ja, sehr schön. Wenn du so einen Tipp geben könntest für Menschen, die einfach merken, beruflich ist es jetzt nicht mehr genau das, was sie machen möchten, was würdest du empfehlen?
Ganz ehrlich, ganz arg auf sich selber hören und vor allem sich trauen. Ich bin ja mit vielen wirklich im Gespräch, auch mit vielen Kollegen, Kolleginnen, habe auch damals, als ich weggegangen bin und die Praxis verkauft, habe ganz oft den Satz gehört, boah, das würde ich mich nicht trauen. Ich sage, ja, warum denn nicht? Was kann denn abschließend an sich passieren? Also auch bei mir könnte ich sagen, mein Gott, im Worst Case stelle ich mir wieder 40 Stunden irgendwo einen Stuhl, wenn da irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, das ist das größte Problem von den Menschen, Angst zu haben, natürlich, vor dem, was passieren könnte, und dann diesen nächsten Step nicht zu gehen. Weil abschließend weißt du es nie. Keine Ahnung, hat mir auch keiner sagen können, oder vor 6 Jahren, als wir entschieden haben, hierher zu gehen, hätte auch völlig schief gehen können. Aber ich glaube, wenn du offen bist für neue Dinge, wenn du wirklich auch es zulässt, dass neue Dinge passieren, dann kann es meiner Meinung nach nur gut werden. Und ich glaube, gerade bei uns Medizinern, die wir oft im Kopf hängen und so sehr in diesem strukturierten Denken drin sind, darf genau da der Switch auch kommen. Und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mittlerweile sage ich, ich bin so viel mehr als Zahnärztin. Und ich muss nicht mehr im Stuhl stehen, weil auch als Dentosophin stehe ich nicht am Behandlungsstuhl. Ich bin praktisch in dem Raum, wo ich jetzt auch bin. Ich habe ein Umfeld, da ist kein Stuhl, kein Geräusch, kein gar nichts. Da ist eine Liege, die steht da hinter mir und mehr brauche ich nicht. Also auch diesen Switch zuzulassen, weg von diesem, was man so kennt, hin wo ganz anders.
Sehr, sehr spannend. Also danke für diesen Tipp aus der Praxis. Das finde ich immer ganz wichtig, dass das auch jemand sozusagen sagt, der das quasi mitgemacht hat. Ja.
Ja.
Und das, wenn wir uns in ein paar Jahren hören und nochmal sehen würden, was glaubst du, was bis dahin passiert ist?
Boah, das ist eine Frage. Wenn wir uns in ein paar Jahren wieder hören, was bis dahin passiert ist. Also ich weiß ganz, ganz sicher, dass ich noch viel mehr möchte als jetzt und zwar noch viel mehr den Menschen helfen möchte, aber mittlerweile sage ich auch viel mehr mir noch helfen möchte. Das heißt wirklich, ich glaube in 5 oder 10 Jahren stehe ich an dem Punkt, wo ich noch lockerer durchs Leben gehe als jetzt. Weiterhin schon als Medizinerin, aber vielleicht gar nicht mehr im Stuhl. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das mich mein Leben lang begleiten wird, weil ich immer mehr merke, wie der Freiheitsgedanke in mir kommt.
Okay.
Einfach zu sagen, hey, es gibt noch so viele schöne Dinge in diesem Leben, die ich erleben möchte mit meinem Kind, mit meiner Familie. Und da braucht man einfach Zeit und natürlich auch Geld dafür,
was
man machen möchte. Genau.
Ja.
Und deswegen echt immer offen sein für alles. Es gibt für mich keines, geht nicht.
Könntest du dir vorstellen, dass du eventuell auch ins Ausland gehst und mal irgendwie so in Richtung Entwicklungshilfe irgendwo in einem Krankenhaus oder so sowas
ja. Könnte ich definitiv, habe ich auch wirklich während meines Studiums gemacht. Ich war damals knapp 5 Wochen in Südamerika, in Ecuador und habe da in der Klinik gearbeitet. War wunderschön, weil du auch da natürlich mega viel bewirken kannst. Wenn mein Kind ein bisschen älter ist, ja, könnte ich mir vorstellen. Da definitiv auch nochmal zu sagen, hey, ich helfe woanders mit. Ja.
Ja, spannende Geschichte.
Ja.
Dann auch.
Ja.
Also dann gib Bescheid, weil dann reden wir noch.
Ja.
Liebe Froni, vielen Dank, dass du da warst und danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, als wir das meistens haben. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und unser liebes Publikum, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und dass so viele immer wieder einschalten. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Baba.
Ciao.